Ich war Freitag nicht da, deswegen weiß ich nicht genau, wie weit ihr gekommen sind, aber ich glaube, ihr hattet diesen Problem-Solving-Kram, die Introduction dazu zumindest schon mal, oder? Gut, dann können wir da ja mal jetzt drüber gehen und mal gucken, ob da irgendwelche Fragen oder sowas auftauchen. Ne, also ich meine, die grundlegende Idee ist natürlich, wir versuchen irgendwie Probleme so weit zu abstrahieren, dass wir irgendwie ein generelles General Framework finden, mit dem wir irgendwie Problem Solving allgemein beschreiben können. Irgendwelche Fragen dazu? Insbesondere was vielleicht eine Definition von States und Actions ist auch klar, ne? Also ich meine, das ist halt jetzt natürlich alles erstmal auf der abstrakten Ebene, aber ja. Was vielleicht noch irgendwie relevant ist, wir machen nur Offline-Problem-Solving, weil Online-Problem-Solving, ja, ist halt deutlich komplizierter. Das kommt dann vielleicht nächstes Semester, aber ja. Gut, ja, ein hübsches Beispiel. Ich weiß nicht, warum Rumänien immer das Standardbeispiel ist. Ich glaube, das ist halt einfach, weil es im Russell und Norvik benutzt ist und jeder kopiert das oder so. Ne, angenommen, wir sind irgendwie momentan in irgendeinem Kaff namens Arad. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und wir wollen nach Bukarest. Das habe ich immerhin schon mal gehört. Dann haben wir natürlich ein Problem, insofern als dass wir natürlich idealerweise die optimale Strecke zwischen den zwei Orten finden wollen. Und die Lösung ist halt natürlich, also eine Lösung ist irgendeine Strecke und die optimale Lösung ist halt natürlich die kürzeste Strecke. Ja. Genau, wenn es natürlich darum geht, dass wir das Problem erstmal irgendwie formulieren müssen, dann ist ein relevanter Aspekt, was ihr vielleicht irgendwie auch beim ersten Übungsblatt schon gemerkt habt, ist halt natürlich auch irgendwie, auf welcher Abstraktionsebene man das Problem überhaupt beschreibt, ne? Also nehmen wir an, mein Problem ist, ich bin in Arad und ich will nach Bukarest. Wenn mein Modell irgendwie so Sachen beinhaltet wie dieses schöne Beispiel hier, put on my left sock, dann ist das halt wahrscheinlich zu detailliert. Auf der anderen Seite, wenn es halt irgendwie nur sowas enthält wie, ja, fahr nach Bukarest, dann ist das halt irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu abstrahiert. Was so viel heißt wie oft ist halt das irgendwie fast der relevanteste Teil überhaupt beim Problemlösen, wie man das Problem überhaupt erstmal formal so beschreibt, dass es nicht zu abstrakt ist, aber auch nicht so, dass es zu detailliert ist und man jede Menge Müll hat, den man halt eigentlich für eine sinnvolle Lösung nicht braucht. Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. Gut, Definition 041, die Problem Formulation dieses Dings da, das habt ihr alles gemacht, ne? Also wir haben in erster Linie mal eine Menge S von Zuständen und der Rest sind eigentlich alles bloß Teilmengen davon, ne? O ist eine Menge von Operatoren, das ist keine Teilmenge. Aber I ist erstmal ein Element aus S, nämlich mein Initialzustand. G ist eine Teilmenge von S, nämlich meine Endzustände, die ich irgendwie erreichen möchte, meine Zielzustände. Und dann habe ich halt mit O noch eine Menge von Operatoren, die es mir irgendwie erlauben, von einem Zustand in den nächsten Zustand zu kommen. Auf diverseste Art und Weisen. Und eine Lösung, wenn man das Ganze halt so wunderbar formal beschreibt, dann ist eine Lösung halt mehr oder minder einfach eine Liste von Operatoren, beziehungsweise eine Liste von Aktionen, angefangen beim Initialzustand, die uns halt zum Zielzustand führt. Keine Fragen soweit, alles klar? Wunderbar. Es gibt mehrere Typen von Problemen. Das einfachste davon ist das Single-State-Problem. Single-State-Problem heißt nicht, dass es nur einen Zustand gibt, sonst habe ich eigentlich kein Problem. Single-State-Problem heißt in erster Linie, ich fange an bei einem einzelnen Zustand, bewege mich über einzelne Zustände, ende bei einem einzelnen Zustand. Ja. Schöne bei Single-State-Problems ist insbesondere auch, dass sie diskret sind. Das heißt, ich habe nur eine abzählbare Menge von Zuständen. Weiß nicht, ob das irgendjemanden verwundert, aber ja. Es ist insofern deterministisch. Nicht verwechseln bitte mit der Determiniertheit von der Environment und so. Single-State-Problem ist insofern deterministisch, als dass wir halt davon ausgehen, dass der Nachfolger von jedem Zustand gegeben irgendeiner Aktion immer determiniert ist. Und States insbesondere ändern sich nur dadurch, dass wir irgendetwas tun. Also in dem Sinne ist es doch ein bisschen relatiert mit, ja, okay. Multistate-Problems sind halt nur die Erweiterung davon. Wir gehen davon aus, dass wir unter Umständen nicht mal wissen, in welchem Zustand wir uns am Anfang befinden. Das heißt, wir haben mehrere mögliche Zustände. Ist dann immer noch deterministisch, ist auch immer noch diskret und ist auch immer noch statisch. Richtig beschissen wird es dann bei den Contingency-Problems. Da können wir halt dann eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Das ist dann der Kram, wo man halt richtig mächtige AI für braucht. Oder halt Lernalgorithmen und diesen ganzen stochastischen Kram. Gut, ich meine, ja, das Beispiel kennt ihr ja mittlerweile nur zu Genüge. Aber es ist eine schöne Verdeutlichung, was der Unterschied zwischen Single State und Multistate ist. Bei Single State weiß ich halt zum Beispiel, okay, ich fange halt an in irgendeinem Zustand 5 und dann ist relativ klar, wie die Sequenz aussieht, was ich für Aktionen durchführen muss, wenn ich irgendwie zum Endzustand möchte. Ne? Also der Endzustand sollte halt natürlich sein, dass alles sauber ist. 5 ist, ich fange an links, es ist sauber und rechts ist Dreck. Ja, was mache ich dann? Ich bewege mich nach rechts und saug. Da habe ich einen Lösungszustand erreicht. Das heißt, die Lösung von meinem Problem ist tatsächlich einfach nur diese Sequenz von Aktionen, right, suck. Bei Multistate-Problems ist es halt nochmal so ein bisschen anders. Multistate-Problem heißt einfach, ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand ich mich am Anfang befinde. Es könnte jeder von diesen 8 Stück sein. Und dann wird halt die Lösung sofort auch ein bisschen komplexer. Ne? Ihr habt hier eine gegeben, right, suck, left, suck. Wenn ich das mache, ich bewege mich erst nach rechts, saug, bewege mich wieder nach links, saug. Gut, dann weiß ich, egal in welchem Zustand ich angefangen habe, ich ende auf jeden Fall in einem Zielzustand. Von dem her wäre das dann eine Lösung für das Multiple-State-Problem. Keine Fragen dazu? Wunderbar. Gut, bei Contingency Problem, wenn ich dasselbe mit dem Vacuum Cleaner immer noch machen muss, dann muss ich halt jetzt anfangen, irgendwie stochastischen Blödsinn mit reinzuschmeißen. Ne, wie in dem Fall irgendwie suck and dirty a clean carpet oder dirty non-dirty at location only. Was so viel heißt wie, ich weiß nur, ob gerade da, wo ich bin, sauber ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob im Nebenfeld sauber ist oder nicht. Ja, das hattet ihr auf dem Übungsblatt ja auch, ne? Wobei es natürlich in dem Fall bei den Contingency Problems trotzdem noch sowas wie eine Lösung gibt. Ja, darüber kann man jetzt streiten, weil angesichts dessen, dass wenn Sack unter Umständen halt irgendwie den Teppich dreckig macht und ich habe Pech und das ist passiert halt einfach zweimal hintereinander, dann ist diese Lösung, die hier gegeben ist, suck, right, suck, macht halt unter Umständen, ja, okay. Aber gut, das ist halt bei Contingency Problems einfach so. Gut, das Angenehme bei Single State Problems ist halt irgendwie, dass wir es hier relativ angenehm beschreiben können. Wir haben eben einen einzelnen initialen Zustand, mit dem wir anfangen. Und die Aktionen, die wir haben, die uns irgendwie in andere Zustände überführen, nachdem der ganze Spaß deterministisch ist und so weiter und so fort, können wir das im Prinzip als eine Successor Function, also eine Nachfolgerfunktion betrachten, die halt einen Zustand abbildet auf eine Menge von potenziellen Nachfolgerzuständen. Das ist klar soweit, ne? Was dann natürlich den wunderbaren Vorteil hat, dass wir den ganzen Spaß als Graph beschreiben können und Graphen sind praktisch, weil mathematisch einfach. Was wir natürlich noch brauchen, ist irgendwie die Möglichkeit zu testen, ob wir uns in einem Zielzustand befinden. Dafür haben wir noch den Goal-Test. Und wenn es darum geht, reale Probleme in irgendeiner Art und Weise zu modellieren, dann macht es durchaus noch Sinn, sich so einen Path-Cost zu überlegen, weil üblicherweise nicht jede Aktion, die ich durchführen kann, in irgendeiner Metrik gleichwertig ist. Beispielsweise, wenn es um sowas geht, wie eben dieses Problem in Rumänien, ich habe den Namen von dem Dorf schon wieder vergessen und will nach Bukarest. Nicht jeder Pfad ist irgendwie gleich, was zum Beispiel die Streckenlänge betrifft oder den Benzinverbrauch oder die Dauer, je nachdem, wenn ich über die Autobahn fahre und da ist ständig Stau oder solche Späße. Das würde man beispielsweise in dem Fall mit der Path Cost modellieren. Paradebeispiel, Google Maps macht ja genau das. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch so ist, aber ich glaube, man hat bei Google Maps auch irgendwie so die Wahl zwischen kürzeste Strecke und schnellste Strecke und so. Und, ja. Also das könnt ihr euch als unterschiedliche Metriken für Path Costs vorstellen. Gut, was ist dann in dem Fall natürlich eine Lösung? Eine Lösung ist eine Sequenz von Operatoren, also im Prinzip von Applikationen der von Auswahlen der konkreten Zustände, die mir die Nachfolgerfunktion liefert, so dass ich vom Initialzustand zum Goal State komme. Was irgendwie klar sein sollte, wenn ich mir oder was einer der Gründe ist, warum Path Cost überhaupt existiert, was klar sein sollte, ist, es kann mehr als eine Lösung geben. Das verwundert, glaube ich, auch niemanden, oder? Gut. Ja, wie bereits gesagt, man muss halt irgendwie darauf aufpassen, wie man seinen State Space tatsächlich sich irgendwie auswählt und insbesondere auf welchem Level der Abstraktion man das Ganze halt irgendwie betrachtet. Real World is absurdly complex. Ja, wer hätte das gedacht? Jo. Da ist auch soweit alles klar, oder? Gut, hier noch dieses wunderbare Beispiel von dem 8-Puzzle. Insbesondere haben wir hier mal einen Versuch, das Ganze sinnvoll zu modellieren. Was kann man sich als Zustände vorstellen? Ja, halt im Prinzip die Integer-Locations der einzelnen Felder. Hat irgendjemand zufällig gerade im Kopf ausgerechnet, wie viele mögliche Zustände es dann gibt? Ja, lassen wir das mal. Was für Aktionen habe ich? Naja, also eine sinnvolle Art und Weise, das irgendwie zu modellieren, wäre halt natürlich, in welche Richtung verschiebe ich das freie Feld. Dann habe ich vier Möglichkeiten im Großen und Ganzen, nämlich links, rechts, hoch oder runter. Kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wo das freie Feld gerade ist. Ne? Wenn es rechts unten rechts steckt, dann macht natürlich eine Action wie right oder down irgendwie keinen Sinn. Die macht halt nichts. Aber ich kann sie halt trotzdem modellieren dann. Führt sie mich halt einfach in denselben Zustand wieder vor, dann habe ich das Problem halt auch nicht. Der Goal-Test ist halt einfach, ob ich mich in der Lösung befinde, also ob tatsächlich die Tiles alle irgendwie richtig geordnet sind. Und Path-Cost, ja, irgendwie macht es halt keinen Sinn, großartig irgendwie da eine Kostenfunktion zu modellieren. Ne? Also jede Aktion, können wir halt einfach mal sagen, hat halt denselben Cost. Hat dann immer noch den Vorteil, dass es zwar immer noch mehrere Lösungen gibt, aber die beste Lösung ist dann halt natürlich die, die mit den kürzesten, mit den wenigsten Zügen mich tatsächlich irgendwie in den Endzustand führt. Alles klar, ne? Schon wieder der Staubsauger. Gut. Ja, halt nochmal ein Versuch, das Ganze zu modellieren. Was habe ich für Zustände? Naja, Integer, Dirt und Robot Locations hatten wir die ganze Zeit auch genau so gemacht. Ne? Entweder es ist dirty und entweder ich bin left oder ich bin right. Was habe ich für Aktionen? Naja, entweder ich bewege mich nach links oder ich bewege mich nach rechts oder ich sauge oder ich mache halt nichts. Mein Goal-Test ist halt natürlich, ist alles sauber, IE non-dirty. Path Cost, again, macht halt nicht so viel Sinn, außer dass ich halt sage, jede Aktion ist halt irgendwie letzten Endes gleich viel wert. Gut, Robot Assembly, naja, okay, hier mal ein etwas praktischeres Beispiel, das halt tatsächlich auch irgendwie in der realen Welt Sinn machen würde. Was habe ich für Zustände? Ja, die Koordinaten von meinem Damage Joint Gelenk. Ja, ich modelliere halt tatsächlich, in welchem Zustand sich der Roboterarm befindet. Sprich, ich gucke mir die Winkel an, ich gucke mir die Koordinaten an. Was für Aktionen habe ich? Ja, da wird's halt jetzt ein bisschen interessanter, weil ich halt tatsächlich stetige Bewegungen durchführen könnte mit so einem Roboterarm. Sprich, das ist eigentlich auch nicht mehr so ganz... Ja, okay. Diskret genug. Was ist mein Goal-Test? Naja, ob halt was auch immer dieser Arm tun soll, vermutlich irgendwas zusammenbauen, ob das Ding halt am Schluss auch tatsächlich zusammengebaut ist. Und die Path-Cost, da macht's halt jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Wie lange dauert's, bis das Ding zusammengebaut ist? Ne, da kann man sich dann natürlich auch überlegen, dass es optimalere Art und Weisen gibt, das zu tun und halt weniger optimalere. Gut. So weit seid ihr letztes Mal gekommen, oder? Gut. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit was Interessanterem anfangen, nämlich mit tatsächlichen Algorithmen. Also, wie halt schon gesagt, wenn ich insbesondere mir die Single-State-Probleme anschaue, aber die Multistate eigentlich auch, wenn ich mal Contingency-Probleme weglasse, dann ist das Schöne mit diesen ganzen States, Zuständen und Successor-Functions und so, dass ich das Ganze als einen Graph darstellen kann. Wenn ich Glück habe, ist der Graph noch insbesondere kein Graph, sondern sogar ein Baum, was das Ganze noch angenehmer macht. Ihr wisst alle, was ein Graph ist, nehme ich an, oder? Ihr wisst hoffentlich auch alle, was ein Baum ist. Sehr gut. Ha! Ja, wunderbar. Dann ist hoffentlich auch irgendwie klar, warum Bäume alles einfacher machen. Zum einen, weil ich halt nicht irgendwie in Schleifen rennen kann und ja, ich habe eine eindeutige Richtung, in die ich mich fortbewegen muss, um irgendwann mal bei dem Ziel anzukommen und so. Wenn ich einen Graph habe, der keinen Baum hat, dann kann ich ihn immer noch zu einem Baum machen. Unter Umständen wird der Baum halt dann unendlich, aber gut, lassen wir das mal. Gut, was wichtig ist bei der ganzen Sache, ist, dass im Prinzip, wenn ich das Ganze auf der abstrakten Ebene betrachte, dass ich das Ganze wirklich nur noch als Graphen modelliere, beziehungsweise als Baum, was kann ich dann mit so einem Baum machen, wenn ich irgendwie Pfade finden möchte von einem Zustand zum nächsten? Und das ist mir halt mehr oder minder, ich kann mir einen konkreten Knoten anschauen, am Anfang halt den initialen Zustand, den ich als Knoten modelliere. Und ich kann einen Knoten expandieren, was einfach nur heißt, wie ich kann halt die Nachfolger generieren. Das sind so die zwei Aktionen, die irgendwie relevant sind. Was ihr hier habt, ist im Prinzip ein Code-Skelett für alle Tree-Search-Algorithmen, die wir uns jetzt anschauen werden. Die folgen alle demselben Muster. Was ist das Ganze? Naja, okay, es ist eine Funktion. Sie nimmt irgendwie ein Problem und eine Strategie als Parameter und entweder sie gibt halt tatsächlich ein Ergebnis zurück im Sinne von einem Pfad, den ich suche, oder er scheitert halt. Er kann jetzt entweder scheitern, weil der Algorithmus nicht unbedingt vollständig ist, nennt sich das Ganze dann, im Sinne von, es gibt zwar eine Lösung, aber der Algorithmus ist zu blöd, sie zu finden. Oder es kann halt einfach sein, dass es keine Lösung gibt. Was mache ich dann? Ja, okay, ich fange an mit dem initialen Knoten. Das ist hier Initialize the Search Tree using the Initial State of Problem. Und dann, was mache ich? Entweder, wenn ich irgendwelche Kandidatenknoten habe, die ich expandieren kann, wenn ich die nicht habe, dann höre ich halt sofort auf, ne? Dann heißt das so viel wie entweder mein Algorithmus ist eben gescheitert oder es gibt keine effizienten Pfade. Wenn nicht, dann kommt jetzt die Strategie ins Spiel, die wir als Parameter hier beschrieben haben, nämlich ich suche mir irgendeinen Knoten in dem Graphen aus, den ich gerade habe, und expandiere den. Und den Rest, was wir jetzt im Prinzip machen werden in dieser ganzen Section, ist uns nur unterschiedliche Strategien anzugucken, welche Knoten wir uns eigentlich zum Expandieren in welcher Reihenfolge aussuchen. Dann, was mache ich dann? Ja, okay, wenn die Knoten, die ich gerade neu generiert habe, dadurch, dass ich irgendeinen Knoten expandiert habe, dann ist entweder ist ein Zielzustand dabei, wunderbar, dann bin ich fertig, dann muss ich nur den Pfad zu diesem Zielzustand wieder zurückgeben. Oder, naja, okay, ich muss halt den Knoten eben expandieren und das Ganze nach irgendeiner Strategie, ja, rekursiv weiterspielen halt eigentlich. Das ist, nehme ich an, alles klar, oder? Gut. Hier ein Beispiel. Naja, wir sind wieder in Rumänien. Wir fangen an in Arad. Und wir wollen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ursprünglich war es mal Bukarest, ne? Aber ich sehe da Bukarest gar nicht. Also guck mal doch mal, wo wir enden. Anscheinend gehen wir erstmal nach Sibiu. Dann gehen wir nach Zerint. Und dann kommen wir nach Arad. Dann sind wir im Kreis gelaufen. Gut, anscheinend war das der Ziel der Sache. Ich bin mir nicht genau sicher, warum. Ich würde raten, das Arad ganz unten rechts soll eigentlich Bukarest sein oder das Arad ganz oben soll Bukarest sein. Eins von beidem. Sonst fahren wir halt jetzt im Kreis. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Was hier vielleicht relevanter ist an diesem witzigen PowerPoint-Beispiel hier, ist halt mehr oder minder, worauf es drauf ankommt, ist die Reihenfolge, nach denen ich die Knoten expandiere. Ja, am Anfang habe ich überhaupt keine andere Wahl. Ich habe nur meinen initialen Zustand, nämlich Arad, also expandiere ich das. Bam, gibt mir 3 neue Knoten. Aus, ich nehme an, wahllosen Gründen, wird halt als nächstes einfach mal Sibiu expandiert. Bam, gibt mir nochmal 4 neue Knoten. Schon wieder Arad, Fagaras, Oradea und Ha-Wilchea, was auch immer das ist. Und als nächstes expandiere ich Zerinth aus, again, willkürlichen Gründen scheinbar, gibt mir wieder 2 Knoten, nämlich Oradea und Arad. Gut, anscheinend soll Arad hier gar nicht der Zielzustand sein. Ich glaube, der Punkt von diesem Beispiel ist eher, wenn ich das Ganze als Baum modelliere, dann kriege ich halt eben Zyklen mit rein. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Sie sehen zwar nicht aus wie Zyklen, aber ich meine, ich habe halt dann denselben Zustand ständig mehrfach in dem Baum. Macht alles Sinn soweit, oder? Gut. Also wir wissen mehr oder minder auf irgendeiner abstrakten Ebene, wie wir Probleme beschreiben können mit auf einer Ebene von Zuständen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt das Ganze irgendwie übersetzen wollen in tatsächliche Graphen, naja, was machen wir? Es sollte klar sein, dass in irgendeiner Art und Weise die Knoten in dem Graphen, den wir am Schluss haben wollen, irgendwie den Zuständen entsprechen. Aber es macht halt durchaus Sinn, nochmal darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied gibt prinzipiell zwischen Zuständen und Knoten in einem Graph. Der Zustand ist tatsächlich irgendwie eine Repräsentation von genau der Situation des Problems, die ich mir gerade betrachte. Der Knoten ist nochmal eine Abstraktion oben drüber. Der Knoten hat im Prinzip a priori keine Informationen mehr über das ursprüngliche Problem, was ja genau der Sinn der Sache ist. Ne? Ich möchte das Ganze ja gerade so weit abstrahieren, dass ich halt irgendwie viele Probleme auf einmal totschlagen kann. Das macht soweit Sinn, hoffe ich, oder? Also Knoten repräsentieren Zustände, aber Knoten sind keine Zustände. Drücken wir es mal so aus. Gut. Wenn wir uns den Algorithmus hier nochmal anschauen, das letzte, was hier noch in diesen Pseudo-XML-Klammern steht, ne? Expand the node and add the resulting nodes to the search tree. Eine Frage ist halt natürlich noch, in welcher Reihenfolge und wie und was ist eigentlich die Strategie und so weiter und so fort. Hier ist nochmal eine abstrakte Beschreibung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was eigentlich der Sinn der Sache ist. Wir haben nochmal die Definition von einem Fringe. Wie übersetzen wir das? Rand vielleicht? Also der Fringe ist halt einfach die Knoten, die wir bisher noch nicht irgendwie betrachtet haben, insbesondere also auch noch nicht expandiert haben. In welcher Reihenfolge wir die tatsächlich betrachten, es kommt halt dann auf die konkrete Search Strategy drauf an. Ihr werdet es dann sehen, bei Breadth First ist es halt im Prinzip, kleben wir einfach alles hinten dran, bei Depth First ist es mehr oder minder ein Stack. Also insbesondere ist der Fringe halt auch die Knoten, die ich überhaupt betrachten könnte im nächsten Schritt, aber nicht notwendigerweise schon getan habe. Macht das halbwegs Sinn? Gut. Also ihr merkt schon, es ist halt, geht im Moment erstmal wieder nur in erster Linie um Vokabular. Wenn es um Komplexität und solche Sachen von diesen ganzen Algorithmen geht, die wir uns jetzt auch gleich anschauen werden. Ja, nicht nur um Komplexität. Also hier sind ein paar Eigenschaften, die wir idealerweise irgendwie betrachten können und idealerweise haben wollen, wenn es um diese Algorithmen geht. Das erste ist, was ich vorhin schon gemeint habe, Vollständigkeit, beziehungsweise halt Completeness. Was einfach nur heißt, ein Algorithmus ist vollständig, genau dann, wenn er mir eine Lösung liefert, falls eine existiert. Nicht alle Algorithmen, die wir uns anschauen werden, sind vollständig. Und die meisten Algorithmen, die wir uns anschauen werden, kann man sehr, sehr leicht unvollständig machen, indem man einfach den Baum unendlich groß macht. Die meisten davon sind allerdings im endlichen Fall immerhin zumindest vollständig. Ich meine, ihr könnt euch auch vorstellen. Nee, ich lasse das mal. Beziehungsweise ich sag's mal so. Es ist natürlich schön, wenn man einen Algorithmus hat, der vollständig hat, was offensichtlich ist. Wenn ein Algorithmus nicht vollständig ist, heißt es aber nicht unbedingt, dass er sinnlos ist. Insbesondere kann es halt sein, oder ist es häufig so, dass die interessanten, nicht vollständigen Algorithmen halt einfach dafür eine unglaublich angenehme Komplexität haben. Das macht sie halt immer noch relativ wertvoll. Dann, ja, okay, was haben wir noch? Wir haben Time Complexity, Space Complexity. Macht euch auf O-Notationen gefasst. Damit kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus als ich. Was gibt's noch? Optimality ist natürlich auch noch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft zu haben. Optimality sagt mir einfach nur, also ein Algorithmus ist optimal genau dann, wenn es mindestens eine Lösung gibt, dann liefert der Algorithmus unter den Lösungen, die existieren, immer die beste. Gegeben die Metrik, was halt zum Beispiel Gewichtung betrifft, ne? Das ist mehr oder minder dasselbe wie bei Completeness. Es ist großartig, wenn ich einen Algorithmus habe, der optimal ist. Nicht optimale Algorithmen sind halt trotzdem sinnig häufig, weil sie eine bessere Komplexität haben. Und wenn wir uns mit Komplexitäten rumschlagen wollen, was wir zwangsläufig werden, die folgenden drei Variablen fixieren wir halt jetzt einfach mal. B ist maximale Branching Factor, was einfach nur heißt, die maximale Anzahl von Nachfolgerknoten für einen beliebigen Knoten in dem Graphen. Macht das Sinn? Ihr wisst, was ich meine, oder? Also die maximale Breite auf irgendeinem Level. Tiefe, Depth of the Solution with Minimal Distance to the Root. Sprich, wir nehmen die optimale Lösung, falls eine existiert. Also überhaupt eine Lösung existiert, wenn eine existiert, existiert natürlich insbesondere eine optimale. Die Anzahl der Knoten, die ich ablaufen muss in meinem Baum, ist mein D. Und M haben wir noch Maximum Depth of the State Space. Sprich, wenn ich den gesamten Baum aufspanne, jeden Knoten expandiere, was dann die Höhe des Baums ist. Wenn ich natürlich Pech habe, ist M unter Umständen unendlich. Das kann sehr leicht passieren, siehe Rumänien. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich das tatsächlich als irgendwie Baum modelliere, dann kann ich halt ewig lang mehr oder minder einfach nur zwischen zwei Städten hin und her. Ne? Wenn ich das dann tatsächlich als Baum mache, dann habe ich halt sofort einen unendlichen Baum. Gut, irgendwelche Fragen soweit dazu? Begrifflichkeiten sind alle klar? Wunderbar. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu schnell, aber okay. Gut. Nochmal zwei Varianten von dem ganzen Spaß, nämlich es gibt den Uninformed Search und es gibt den Informed Search. Wir werden jetzt erstmal mit dem Uninformed Search anfangen. Das ist einfach nur eine abstrakte Beschreibung des Problems ohne zusätzliche Heuristiken, die von dem konkreten Problem, das wir betrachten, abhängen. Was so viel heißt wie, wir haben Kanten in einem Graph und diese Kanten haben irgendeine Gewichtung, aber wir wissen sonst nichts, was beispielsweise eine Lösung betrifft. Wir wissen nicht sowas wie, wenn wir wieder das Beispiel mit Rumänien nehmen, wir wollen irgendwie von A nach B kommen, wir wissen aber nicht, wie weit jeder beliebige Punkt, über den wir halt irgendwie so fahren, wie weit der zum Beispiel vom Ziel entfernt ist oder sowas. Das wäre tatsächlich zusätzliche Information. Also uninformed search, tatsächlich use only the information available in the problem definition und wir haben sonst keine zusätzliche Information. Bei informed search packt man halt dann üblicherweise noch Heuristiken dazu, die das Ganze angenehmer machen. Da muss ich aber halt dann natürlich auch zusätzliche Informationen haben. Was sind die häufigsten, die man da üblicherweise benutzt? Die werden wir jetzt auch alle tatsächlich anschauen. Breadth first, uniform cost, depth first, depth limited search. Ihr habt das wahrscheinlich unter Umständen, also zumindest die von euch, die tatsächlich Informatik studieren, haben wahrscheinlich das alles schon mal gehört, oder? Also insbesondere Breadth-First-Search, Depth-First-Search ist wahrscheinlich nicht unbedingt neu, ne? Gut, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich den Rest der Vorlesung langweilen, das tut mir leid. Diejenigen von euch, die es halt noch nicht gehört haben, ja, gut, das ist mehr oder minder Grundlagenkram. Und dann gibt es natürlich noch Iterative Deepening. Ich weiß jetzt nicht, macht man das irgendwo in Info 1 oder solchen Späßen auch? Gut, das kennt ihr noch nicht. Ah, dann langweilt ihr euch vielleicht doch nicht so hundertprozentig. Gut. Also, Breadth First Search. Was bedeutet das Ganze? Naja, wir fangen an bei irgendeinem Knoten und wie der Name sagt, wir gehen halt zuerst in die Breite. Ne? Sobald wir einen Knoten expandieren, kriegen wir mindestens einen neuen Knoten dazu. Und die Knoten, die wir dazu kriegen, die arbeiten wir einen nach dem anderen ab, bevor wir uns die Knoten auf der nächsten Ebene anschauen. Ne, wie sieht das in dem Fall also aus? Wir fangen an bei A, dann kommt B, dann kommt C, dann kommt D, dann kommt E, dann kommt F. Whoops. Okay, da hört er halt offenbar auf. Ne, also mehr oder minder, ich gehe halt von links nach rechts und erst wenn ich ganz rechts angekommen bin, fange ich in der nächsten Ebene an. Da gibt es vermutlich nicht sonderlich viel Spannendes zu sagen, außer dass, wenn ich das Ganze implementiere, den Fringe, ne, also die Menge der Knoten, die ich halt bisher noch nicht betrachtet habe, kann ich halt modellieren, indem ich so ein First-In-First-Out-Modell mache. Ne, ich fange an bei A, was kommt jetzt als erstes rein? Naja, wenn ich A expandiere, kriege ich B und C. Gut, First-In-First-Out heißt, zuerst kommen B und C, bevor irgendwas anderes kommt. Das heißt, wenn ich jetzt insbesondere B expandiere, ist halt C immer noch vorne dran. Ne, wenn ihr euch das als Liste vorstellt, wäre das einfach Konkatenation. Jeden neuen Knoten, den ich generiere, klebe ich hinten dran statt vorne. Gut, so kriege ich also Breadth First. Wenn ich das Ganze wieder hier mit Rumänien mache, ich fange halt an in Arad. Arad wird expandiert, gibt mir drei neue Optionen. Ha, diesmal hat er, ja okay, das werden wir gleich sehen. Sibiu, Timisoara, Zerind. Was wird jetzt die Reihenfolge sein? Naja, ich fange halt an, ich expandiere erst Sibiu, dann expandiere ich Timisoara und dann expandiere ich Zerind. Ne? Also hier angefangen, fumm, habe ich vier neue Knoten, dann expandiere ich erst den zweiten, fumm, kriege ich zwei neue Knoten, dann den dritten, fumm, kriege ich wieder zwei neue Knoten und jetzt fange ich erst wieder mit Arad an. Wunderbares Beispiel, weil jetzt schon klar ist, ich werde halt in der Endlosschleife laufen. Ne? Gut, machte zum Glück nicht. Was für Eigenschaften hat jetzt Breadth First Search? Das Schöne ist, Breadth First ist complete. Das sollte, glaube ich, niemanden erstmal wundern. Oder möchte jemand, dass ich das beweise, möchte ich jetzt nicht sagen, aber möchte da jemand, dass ich... Okay, ich begründe es mal. Complete, falls ihr euch erinnert, bedeutet, wenn eine Lösung existiert, dann finde ich sie auch. Gut, wie sieht eine Lösung aus? Es ist irgendein Pfad durch den Graph. Es ist völlig klar, jeden Pfad in dem Graph klappere ich irgendwann ab, wenn ich einfach nur von links nach rechts durchgehe. Vorausgesetzt, das ist halt der Punkt, der Branching Factor ist finite. Also endlich, ne? Wenn ich irgendeinen Knoten habe, wo ich unendlich viele Nachfolger generiere, dann hängt sich halt Breadth First zwangsläufig an dem Knoten auf. Einfach, weil ich den nächsten Knoten gar nicht erst wieder betrachten werde. Das macht hoffentlich alles Sinn, ne? Gut. Wie bereits gesagt, complete ist sehr schön, wenn man es hat. Time, wir sind halt in O von B hoch D. Ne, D, falls ihr euch erinnert, ist die Tiefe von der Lösung. B ist mal halt mein Branching Factor, das heißt, ich bin halt auf jeden Fall schon mal exponential. Ist jetzt nicht so ideal zum Implementieren. Space ist aber insbesondere noch viel schlimmer. Oder naja, was heißt... Also in der Praxis ist das eigentlich das schlimmere Problem, weil üblicherweise, je nachdem wie meine Knoten aussehen, auf einer Karte geht's noch, aber ja, wie es hier halt schon steht, can easily generate nodes at 5 megabytes per second. Wenn ich dann halt so ein Breadth First Search tatsächlich einfach mal einen Tag lang durchlaufen habe, dann habe ich halt innerhalb kürzester Zeit einfach mal 430 Gigabyte, die konstant im Arbeitsspeicher sein müssen, damit mein Algorithmus überhaupt noch funktioniert. Also Swap und solche Späße mal, ja... ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so ein bisschen ein Problem. Optimal, ja, wenn alle Kanten dieselbe Gewichtung haben. Ja, wenn jeder Schritt in meinem Graph tatsächlich irgendwie gleich viel wert ist, dann ist klar, wenn ich halt von links nach rechts durchlaufe und immer erst auf die nächste Ebene gehe, wenn ich die vorherige Ebene abgeklappert habe, der erste Knoten, den ich finde, der Goal-Zustand ist, wird halt natürlich der sein, der den kürzesten Pfad durch hat. Die anderen kommen ja erst irgendwann weiter unten. Ne? Also in dem Hinsicht ist Breadth First tatsächlich optimal. Nicht mehr optimal ist es halt, wenn ich unterschiedliche Kantengewichtungen habe. Ne, dann kann man sich leicht überlegen, wenn ich halt irgendwie eine Lösung mache, die zwar billig ist, aber halt viele Schritte beinhaltet und irgendwo weiter oben eine Lösung versteckt, die halt sauteuer ist, aber halt nur ein, zwei Schritte braucht. Sagen wir, ich fahre von Arad nach Bukarest, indem ich einmal von Arad nach Washington DC fliege und dann von Washington DC nach Bukarest. Es hat nur zwei Schritte, ist aber halt irgendwie extrem, ja. Gut, ein Alternative steht hier noch, ist halt natürlich, ich kann alle Lösungen generieren, sprich einmal komplett durch den Baum durchlaufen und mir dann die Lösung rauspicken, die halt billig ist, aber das macht halt natürlich Time, Space und so noch schlimmer. Funktionieren tut es natürlich auch nur, wenn M überhaupt mal irgendwie endlich ist, wenn ich halt einen unendlichen Baum habe, dann, ja, dann geht das halt einfach generell nicht mehr. So, ja, hier haben wir mal eine Karte von Bukarest, also eine topologische Karte zumindest. Wenn ich halt jetzt tatsächlich als Step Costs, also im Prinzip als Kantengewichtung, die tatsächliche Distanz zwischen den einzelnen Städten nehme, welche Situation haben wir halt hier? Dann ist das Ganze complete, ja, Time Space läuft. Optimal ist es halt dann genau nicht mehr, weil halt eben die Cost nicht mehr uniform, also weil halt eben nicht jede Kante gleich gewichtet ist. Deswegen gibt es noch die wunderbare Alternative Uniform Cost Search. Heißt im Prinzip, ich expandiere halt den Knoten, den ich im Moment in meinem Fringe habe, der den momentan niedrigste Step Cost hat. Also die niedrigste Gewichtung. Was insbesondere heißt hier Implementation, der Fringe, ich kann ihn halt einfach direkt sortieren nach Q-Cost und dann ist es halt, kann ich den Fringe einfach wie eine Liste abarbeiten. Ist, wie wir vorhin gemeint haben, im Prinzip, wenn alle meine Schritte gleich viel kosten, was kriege ich dann? Naja, dann habe ich halt genau Breadth First Search. Vorausgesetzt, wenn ich von der Ordnung abgesehen alles halt First In, First Out mache. Das verwundert alles hoffentlich erstmal auch niemanden, oder? Die Informatiker langweilen sich wahrscheinlich eh gerade. Wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Naja, okay, also ich fange an in Arad, ich habe nur einen Zustand, ich expandiere den, gib mir drei neue Städte. Was mache ich jetzt? Okay, offenbar die Strecke von Arad nach Sibiru sind 140 Kilometer, also ich gehe mal davon aus, dass ein Kilometer. 140 Kilometer, nach Timisoara sind es 118, nach Zerind sind es 75. Uniform Cost sagt, ich nehme den mit dem kleinsten Wert zuerst, sprich in dem Fall wäre das Zerind, dann expandiere ich also das. Bam, gibt mir zwei neue Knoten. Was haben jetzt diese zwei neuen Knoten für Gewichtungen? Naja, wir gucken uns die Path Cost an, das heißt Oradea hat jetzt 75 plus 71 sind 146. Arad hat 150, das heißt sowohl Sibiu als auch Timisoara sind erstmal niedriger und davon ist nochmal Timisoara der niedrigste, also expandiere ich das als nächstes, gibt mir zwei neue Knoten, Arad, Lugosch, dann ist jetzt Sibiu am niedrigsten, der expandiert, gibt mir wieder 1, 2, 3, 4. So, was ist jetzt der niedrigste? Naja, ihr seht, bei den Linken haben wir überall 140, 118, da drunten ist auch alles höher als 80. Das heißt, die billigste Variante im Moment ist tatsächlich die beiden 70er, also 75 und 71. Bin ich bei 146, das ist die billigste, also expandiere ich das als nächstes. Ja, offenbar nicht, aber ja. Ist auch klar soweit, oder? Gut. Was hat das für Eigenschaften? Vollständig, ja, vorausgesetzt, die Step Cost ist immer größer, echt größer 0. Insbesondere nicht nur echt größer 0, sondern dieses größer gleich Epsilon größer 0. Gibt es Leute, die Analysis gehört haben? Gut. Ist jedem klar, warum Step Cost echt größer 0 nicht dasselbe ist wie Step Cost größer gleich Epsilon größer 0. Okay, Step Cost größer gleich Epsilon größer 0 bedeutet, es gibt einen Wert größer 0, von dem ich weiß, dass keine Step Cost jemals niedriger sein wird als das. Was insbesondere heißt, ich habe hier immer noch diesen Rand zwischen 0 und Epsilon, wo ich weiß, da wird niemals irgendwas drin landen. Wenn ich diesen Rand weglasse, wenn ich einfach nur sage, Step Cost größer 0, bei einem unendlichen Baum kann ich sofort eine Sequenz basteln, die halt trotzdem nach 0 konvergiert. Und genau das möchte man halt vermeiden. Dieses Epsilon verhindert, dass ich irgendwelche Bäume baue nach dem Motto, okay, der erste Schritt ist ein Halb, der nächste Schritt ist ein Viertel, der nächste Schritt ist ein Achtel, der nächste Schritt ist ein Sechzehntel. So kann ich gegen 0 konvergieren und dann ist es nicht mehr vollständig. Das Epsilon verhindert das. Macht das Sinn? Gut. So, weil wie sieht's mit der Komplexität aus? Time, naja, number of nodes with past cost less than that of optimal solution. Okay. Space, number of nodes with past cost less than that of optimal solution. Doch, leuchtet ein, oder? Oder gibt es jemanden, der das nicht sieht, warum das Sinn macht? Ne? Wenn ich halt natürlich immer genau den expandiere, der gerade den niedrigsten Path Cost hat, dann ja. Optimality folgt halt natürlich auch logischerweise sofort daraus. Wenn es nicht optimal wäre, müsste ja die optimale Lösung irgendwie Schritte beinhalten, die länger sind als die, die ich expandiere, was nicht geht, wenn ich immer die mit der niedrigsten, ja, ne? Gut. Also Uniform Cost Search auch soweit klar? Gut. Dann jetzt also Depth First Search. Ihr wisst, wie Breadth First funktioniert. Wir gehen von links nach rechts. Was wir dann wohl Depth First machen? Naja, okay, wir gehen halt einfach erstmal in die Tiefe und dann mehr oder minder Backtracking-mäßig wieder hoch. Gut. Ja, also die Idee ist, wir expandieren den tiefsten, momentan nicht expandierten Knoten in jedem Schritt. Wenn man sich Breadth First als First In, First Out vorstellt, was ist dann Depth First? Naja, ist halt im Prinzip Last In, First Out. Ne? Also im Prinzip habe ich einen Stack. Jeden Knoten, den ich expandiere, packe ich halt die Knoten oben auf den Stack drauf oder als Liste halt einfach vorne dran. Ja. Ja. Die Node, die hier steht, Depth First Search can perform infinite cyclic excursions. Ihr habt das gesehen bei diesem Beispiel mit Arad und bla. Und jeder Knoten, den ich expandiert habe, hat halt natürlich sofort wieder Arad als Nachfolger, weil egal wo ich hinfahre, ich kann immer wieder zurückfahren. Wenn ich sowas habe, dann ist Depth First halt natürlich die denkbar schlechte Wahl. Insbesondere wenn, wie das halt bei dem, die wir hier bisher immer gemacht haben, auch noch dummerweise immer Arad der erste Knoten ist, der halt in der nächsten Reihe auftaucht. Ne? Also da sieht man jetzt schon, das wird bei Depth First wird das sofort in Endlosschleife laufen. Funktioniert also insbesondere nur, wenn ich einen endlichen, nicht zyklischen Search Space habe, also tatsächlich einen klassischen Baum, so wie er sein sollte. Und nicht einen Graph, den ich irgendwie in einen Baum umbaue. Oder ich muss halt Repeated State Checking machen. Ne? Das geht halt natürlich auch, wenn ich irgendwo mir merke, was ich bisher schon alles an Knoten abgearbeitet habe. Wenn ich halt jedes Mal check, hey, der neue Knoten, den ich mir gerade anschaue, habe ich den schon mal angeschaut? Ja, das verhindert das natürlich auch. Gut, wie sieht das aus? Initial State, ich habe gar keine andere Wahl, außer A zu expandieren, liefert mir B und C. Was mache ich als nächstes? Naja, okay, noch keinen Unterschied, ich mache halt B. Der Unterschied zu Breadth First kommt jetzt, nämlich bevor ich jetzt zu C rechts rüber gehe, mache ich halt erstmal mit D weiter und dann mit H. So, und jetzt mache ich im Prinzip Backtracking. Ne? Ich gehe da, bei H geht es nicht mehr weiter, gut, dann mache ich halt mit I weiter. So, bei I geht es halt jetzt unter Umständen auch nicht weiter. Okay, was ist der tiefste bisher nicht expandierte Knoten? Naja, das E da halt, ne? Also mache ich mit E weiter. Komme ich zu J, K, ja. Ist klar soweit, oder? Passiert hoffentlich auch nichts Spannendes. Ja, wie sieht das jetzt aus, wenn ich das tatsächlich hier in Rumänien mache? Gut, Arad gibt mir wieder meine drei Optionen. Ich mache weiter mit Sibiu. Gut, und jetzt habe ich ein Problem. Ne? Der nächste Knoten bei Depth First ist halt jetzt Arad. Wenn ich Arad expandiere, ja, dann kriege ich halt wieder genau die drei Knoten, die ich vorher hatte. Und ja, so laufe ich in der Endlosschleife. Gut, was hat jetzt Depth First für Eigenschaften? Vollständig. Ja, eben, wenn ich nur endlich viele Zustände habe. Wenn das der Fall ist, dann ist klar, dass ich auch bei Depth First irgendwann einfach jeden denkbaren Pfad in den Baum abgegraben haben werde. Also in dem Sinne ist es auf jeden Fall vollständig. Ja, wenn ich halt irgendwelche Schleifen oder unendliche Pfade in meinem Baum drin habe, dann halt logischerweise nicht. Es müssen eben nicht unbedingt endlos Schleifen sein, es kann auch nur sein, dass nehmen wir mal kurz an, Arad ist westlich von Bukarest und also Bukarest liegt im Osten. Ne? Wenn wir unsere Knoten so expandieren, dass jeder nächste Knoten im Westen liegt und die Erde keine Kugel, sondern unendlich und flach ist, wäre auch klar, ich krieg halt zwar keine Endlosschleife, aber ich krieg halt einen Pfad, den ich als erstes abarbeite, der mich immer nur weiter nach Westen bringt und ich komme niemals nach Osten. Dämliches Beispiel, aber okay, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie sieht jetzt die Zeitkomplexität aus? Naja, wir müssen halt die maximale Tiefe des Baums M im Prinzip in jedem Fall, naja, in jedem Fall ist so ein bisschen gelogen, aber ja, Moment. War M die Länge der Lösung oder von dem ganzen Graph? Weiß das noch jemand? Die Levelanzahl, okay. Warum we need to explore until max depth m in any case? Sieht das irgendjemand? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Ich würde behaupten, wenn ich einen Baum habe und ich habe drei Nachfolger, und direkt der erste Nachfolger ist eine Lösung, aber die zweiten expandieren halt noch so 20 Level runter, dann ende ich da ja nie, oder? Ja? Ja, das meinte ich ja eben gerade, aber ich meinte, das wäre D, oder? Gut, gucken wir mal kurz nach. M ist Maximum Depth of the State Space. Naja, aber es steht halt da in any case, ne? Das ist das, was mich verwirrt. Also das sehe ich gerade überhaupt nicht, warum das der Fall sein soll. Gut, gebe ich mal an Professor Kohlhase weiter. Das kommt mir komisch vor. Ich meine eben, ich hätte ein Gegenbeispiel für das in any case, aber für Worst Case ist es, glaube ich, absolut klar, ne? Ja, gut. Space ist halt sehr angenehm, weil ich kann halt sehr viel vergessen. Ne? Also wenn ich den ersten Pfad irgendwie komplett abklappe und ich stelle fest, da ist keine Lösung, gut, dann kann ich halt alles, was ich bis dahin abgeklappert habe, auch wieder wegschmeißen. Also abgesehen von da, wo ich halt noch weiter abklappern muss. Das heißt, ich kann halt sehr, sehr viel Garbage Collection machen und das macht die Space Requirement sehr, sehr angenehm. Nämlich im Prinzip letzten Endes ist es nur linear. Das ist sehr schön. Optimal? Nein. Das sollte hoffentlich auch klar sein. Wenn ich mein komplett linker Pfad eine Lösung ist, ne? Ich gehe links, 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 Lösung. Und irgendwo da drüben ist nach zwei Schritten schon eine Lösung. Ja, die finde ich halt nie, weil Depth First halt eben erstmal den gesamten linken Pfad abklappert. Ne? Also Optimalität definitiv nicht. Was ist jetzt der Vorteil von Depth First, insbesondere wenn es im Vergleich zu Breadth First? Es kann unter Umständen sehr, sehr viel schneller sein, eine Lösung zu finden. Nachteil, naja, if m much larger than d. Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Wenn halt mein Baum theoretisch ziemlich tief ist, aber die Lösung, die ich brauche, irgendwo relativ flach da drüben, dann wird's Time Requirement halt irgendwie furchtbar, weil ich halt erstmal die ganzen Pfade alle abklapper, bis ich letzten Endes mal da hinten lande. Jo. Aber Space ist halt insbesondere auch noch ein Vorteil. Steht hier gar nicht da. Und Nachteil ist halt natürlich optimal, aber das ist halt eben, dass es nicht optimal ist. Ja? Genau definieren mathematisch möchte ich es jetzt mal nicht, weil die mathematische Definition für Dichtheit, die ich kenne, passt hier definitiv nicht rein, auch bei Graphen. Von dem her, ich nehme an, was gemeint ist, ist, wenn es relativ viele Lösungen in jedem Bereich von dem Graphen gibt. Ne? Also wenn nicht irgendwo so ein Eck existiert, wo so ein paar Lösungen sind und überall sonst sind keine oder derartige Dinge. Ne? Also mehr oder minder, wenn egal ist, wo ich langfahre, irgendwann werde ich wohl relativ bald auf irgendeine Lösung stoßen. Ist jetzt keine mathematische Definition, aber du weißt, was ich meine. Ne? Gut. Irgendwelche Fragen zu Depth First? Nicht wunderbar. Wie war das denn mit Pausen und so, bevor ich jetzt mit Iterative Deepening weitermache? Wollt ihr eine Pause oder wollt ihr keine? Wer ist für eine Pause? Ha! Niemand. Ja, okay. Einer. Ich gehe davon aus, du bist überstimmt. Also im Großen und Ganzen haben wir diese zwei Klassen, Breadth First und Depth First. Ne? Also Least Cost ist ja mehr oder minder letzten Endes auch nur eine Variation von Breadth First. Was man halt jetzt mit Iterative Deepening machen kann, ist so versuchen, mehr oder minder einen faulen Kompromiss zwischen den Vor- und Nachteilen von beidem zu finden. Und im Prinzip tue ich das, indem ich einen Depth First Search mache, aber mir eine Obergrenze für die Tiefe raussuche, bis zu der ich laufe. Das ist dann erstmal Depth Limited Search. Heißt einfach nur, sagen wir, ich habe eine Obergrenze von 2. Ne? Dann mache ich halt Depth First Search bis zur zweiten Ebene und dann höre ich auf und gehe zurück. Fange also da schon das Backtracking an. Depth Limited Search alleine ist erstmal nicht unbedingt so sinnvoll, insbesondere wenn ich weiß, dass die Lösungen irgendwo halt weiter unten liegen oder auch wenn ich es nicht weiß, wenn die Lösungen halt irgendwo weiter unten liegen können. Das heißt, was ich halt mache, ist Iterative Deepening. Ich mache einen Depth Limited Search mit einem Limit von k und im nächsten Schritt mache ich einen Depth Limited Search von k plus l und danach von k plus 2l und so weiter und so fort. Ne, hier habt ihr so wieder die Pseudocode-Lösung dafür im Prinzip. Ich brauche nicht auf den Laptop zu zeigen. Ne? Ich mache einen Depth-Limited Search von halt der momentanen Problem-Depth, die ich irgendwie habe, angefangen von 0 bis unendlich in dem Fall. Das Ganze wiederhole ich halt im Prinzip für jeden Wert zwischen 0 und unendlich in dem Fall. Wenn ich das so mache, wie es hier steht, mit for depth gleich 0 to infinity, fällt irgendjemandem schon mal was auf, warum das nicht unbedingt sinnvoll ist? Ne, also angenommen, ich mache einen Depth Limited Search mit 1. Und das führt zu keiner Lösung. Und dann mache ich denselben nochmal mit 2 und das führt zu keiner Lösung. Und dann mache ich denselben nochmal mit 3. Warum macht das nicht unbedingt Sinn? Das ist Iterative Deepening generell. Ich meine jetzt spezifisch, warum macht es keinen Sinn, jedes Mal nur um 1 zu erhöhen? Hm? Ja, eben, dann, das ist halt genau breadth first, ne? Außer, dass es noch zusätzlich redundant ist. Also kann ich auch genauso gut gleich ein breadth first machen, dann bin ich immer noch effizienter. Ja, gut. Wie sieht Iterative Deepening Search at Limit Depth 0 aus? Genau so. Wer hätte es gedacht, mein Initialzustand ist kein Zielzustand, also bin ich auch sofort fertig. Nicht so sinnvoll. Gut, wie sieht's mit Limit 1 aus? Naja, da seht ihr jetzt genau das, was ich bzw. er gerade meinte. Im Prinzip läuft das halt auf Depth First raus. Ne? Ich gehe, expandiere den ersten Knoten, dann gucke ich mir den ersten an, der ist es nicht, gut, dann gucke ich mir den zweiten an und dann bin ich fertig. Gut, wie sieht's jetzt mit Level 2 aus? Naja, ne, ihr seht's, ich fange an mit A, den expandiere ich, dann mache ich weiter mit B, den expandiere ich, ne, also jetzt halt Depth First nur bis Level 2. D ist es nicht, gut, dann mache ich mit E weiter, E ist es nicht, gut, dann mache ich mit C weiter, C ist es nicht, bla bla bla, und dann endlich mit dem da. Und wenn ich die halt jetzt tatsächlich, warum steht hier Limit Depth 3, ist es doch gar nicht, ah, gelogen, und wenn ich die jetzt tatsächlich hintereinander ausführe, was habe ich dann? Naja, ich habe erst den Graph, dann habe ich den Graph, dann habe ich den Graph. Und es sind genau die Graphen, die generiert werden von Breadth First. Ja? Nee, man fängt tatsächlich wieder von vorne an. Das klingt bescheuert, aber genau das ist mehr oder minder der Vorteil, weil ich den alten Schrott nicht mit mir rumschlepp. Wenn du es jedes Mal speichern würdest, dann... Moment. Ja. Also der Punkt ist, in der Praxis fällt es tatsächlich nicht großartig ins Gewicht. Gerade so, du kannst dir vorstellen, die Sachen mit 1, 2 und 3 und sowas, die sind so schnell abgehandelt, die kannst du komplexitätstechnisch einfach komplett ignorieren. Aber der andere Punkt ist halt auch... dieser Graph, der bringt mir für Depth 2 überhaupt nichts. Weil alles, was er mir sagt, ist, dass B und C halt nicht Endzustände sind. Wenn ich aber wüsste, dass einer davon Endzustand wäre, dann wäre ich ja sowieso schon fertig. Das heißt, das weiß ich auch eh schon. Expandieren muss ich sie halt im nächsten Schritt nochmal neu. Klingt ein bisschen bescheuert, aber im Zweifelsfalle lies es dir im Russell Norvig nochmal drin, die erklären es besser, als ich es könnte. De facto, es fällt halt in der Praxis nicht ins Gewicht und sich Sachen speichern bringt in dem Fall auch nicht sonderlich viel. Ja, was hat das Ganze für Eigenschaften? Naja, okay, ich sage, es ist irgendwie ein fauler Kompromiss aus Breadth First und Depth First, das heißt, vollständig ist es auf jeden Fall. Time. Seht ihr hier, ist halt wieder b hoch d plus 1. Das war genau, ist immerhin dieselbe Komplexität wie Breadth First. Space ist aber halt linear, was genau das von Depth First ist. Ne? Also in dem Sinne ist es so, jo. Optimal, ja, wie halt bei Breadth First auch. Wenn meine Step Cost 1 ist, dann ist es auch tatsächlich optimal. Ansonsten ist es halt wieder das, ne, wenn sich irgendwie eine total billige Lösung irgendwo weiter unten im Graph versteckt, dann komme ich halt unter Umständen nie dahin, wenn ich irgendwie eine teurere Lösung früher schon auf einem höheren Ebene habe. Gut. Offenbar wird das in der Praxis eben sehr, sehr gerne benutzt. Insbesondere, das ist halt der Punkt für Search Spaces, die halt irgendwie groß, unendlich oder eine unbekannte Tiefe haben. Ne, was halt genau die sind, wo halt Depth First üblicherweise halt irgendwie versagt. Also bei unendlich beziehungsweise unbekannt halt sowieso, aber ja. Deswegen haben wir hier nochmal eine Vergleichstabelle von den ganzen Strategien, die wir jetzt bisher angeschaut haben. Ne, was haben wir bei Breadth First? Breadth First Uniform und Iterative Deepening haben alle den schönen Vorteil, dass sie vollständig sind. Sind auch genau die drei, die noch zusätzlicherweise optimal sind. Ihr seht, Depth First hat seinen hauptsächlichen Vorteil, wenn es um Space geht, außer das Iterative Deepening halt natürlich als fauler Kompromiss, das mehr oder minder auch nochmal hat. Bei Depth First, die Time-Komplexität verstehe ich eben immer noch nicht. Da muss ich nochmal Kohlhase fragen, was das soll. Ja, Time, Space. Ja, mein Gott, B hoch D plus 1 oder B hoch D macht halt dann eigentlich auch nicht mehr so den großen Unterschied von der Komplexität her, ne? Also irgendwie wird halt immer irgendwie ein bisschen hässlich sein. Aber tatsächlich B hoch D immer noch besser als B hoch M. Vorausgesetzt, das stimmt halt überhaupt bei Depth First. Aber ja. Also ich behaupte jetzt mal, wo war's? Ja, das müsste. Was hier bei Time steht mit We need to explore until max depth m in any case. Ich glaube, er meinte mit in any case nicht in wirklich jedem Fall, sondern in any reasonable case oder in jedem nicht konstruierten Fall oder sonst irgendwas. So also würde ich mir das jetzt mal erklären. Also jedes Mal, wenn die Lösung nicht auf dem ersten Pfad, den ich generiere, liegt, ist es halt tatsächlich so. Das ist klar, oder? Dann muss ich ja genau den ersten Pfad einmal abwandeln und wenn das halt irgendwie, wenn der nah genug an dem Maximalen ist, dann habe ich halt schon ein Problem. Also ich nehme an, da sollte einfach nur das Any nicht stehen. Aber gut. Gut. Ah, hier nochmal eine schöne Grafik, die Breadth First irgendwie mit Iterative Deepening vergleicht. Jetzt für den konkreten Fall von diesen zwei Lösungen. Also die Grafik ist vielleicht nicht unbedingt so wunderbar, aber naja. Wenn wir uns Breadth First anschauen, was uns das Rote mitteilen möchte, ist den Teil, den wir bereits abgeklappert haben. Und wenn ihr euch den Graph halt irgendwie tatsächlich so als so einen Trichter vorstellt, dann geht das halt eben so durch, ne? Das heißt, dieses X, das da oben versteckt ist, das obere linke, ist halt tatsächlich das, wo Breadth First tatsächlich das erste Mal auftrifft. Und um dahin zu kommen, muss es halt den gesamten, die gesamte Fläche von dem Graph oben drüber abklappern. Bei Iterative Deepening ist es halt so ein bisschen angenehmer, wenn ihr euch die gestrichelte Linie als die erste Grenze vorstellt. Was macht das Ding dann? Naja, es generiert erstmal jede Lösung in dem gestrichelten Bereich, findet keine, okay, dann fange ich halt wieder von vorne an. Was mache ich als nächstes? Gut, ich gehe halt in dem Fall bis komplett unten durch und dann finde ich halt das X unten links. Ich bin schlechteren Flächen zu schätzen. Wer würde sagen, die zweite sieht nach weniger Fläche aus? In dem Fall? Schon, oder? Gibt es Leute, die meinen, das erste ist größer? Kann irgendjemand gut Integrale abschätzen? Okay. Naja, es ist so oder so, es ist nur eine Veranschaulichung, ne? Aber ja. Gut. Wenn wir es wieder so machen wie mit letztem Mal, dass wir die Pause ans Ende kleben, dann habe ich jetzt noch eine Viertelstunde. Ja, das reicht für wenigstens einen Informed Search Strategy oder so, oder? Also dann wisst ihr zumindest mal, wie das aussieht. Gut. Ja, ich meine, der ganze Sinn von der Sache, die wir hier machen, ist, dass wir irgendwie versuchen, von den Problemen so weit zu abstrahieren, dass wir möglichst viele davon auf einmal totschlagen können. Was halt insbesondere so viel heißt, wie wir ignorieren im Prinzip alle Eigenschaften, die ein konkretes Problem, das wir betrachten könnten, so im Speziellen haben könnte tatsächlich. Ja, ich meine, das ist halt irgendwie der Sinn der Sache. Das gibt uns dann diese ganzen Uninformed Search Strategies, die wir gerade gemacht haben, Breadth First, bla 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 bla. Hier steht auch nochmal das schöne Beispiel von Iterative Deepening ist, der schöne Vorteil von Iterative Deepening ist halt natürlich, dass es im Speicherplatzverbrauch nur linear ist. Und von der Zeitkomplexität her, ja, schlimmer als die anderen ist es halt auch nicht, ne? Irgendwie ist es halt letzten Endes auch alles exponentiell. Ja, gut. Aber ich meine, das kann man halt eben noch verbessern, indem wir halt irgendwie konkrete Informationen über das Problem reinbringen, das wir halt de facto haben. Ne? Also wenn ihr euch an die topologische Karte von Rumänien zurückerinnert, ich meine, wir wissen mehr als die Distanzen zwischen den einzelnen Städten, die wir uns anschauen. Ja, wir wissen zum Beispiel, Luftlinie zwischen je zwei beliebigen Knoten in unserem Graphen, nicht nur neben zwei benachbarten. Wenn wir das halt noch reinführen, dann wird das Ganze halt noch deutlich effizienter. Und das nennt sich halt dann, das sind halt dann die Informed Search Strategies. Insbesondere die ersten, die wir uns anschauen werden, die halt dann tatsächlich noch irgendwelche heuristischen Funktionen mit reinbringen, sind Best First und A-Star. Die Informatiker kennen alle A-Star, oder? Gut, ja, dachte ich mir fast. Gut, dann werdet ihr euch jetzt wieder ein bisschen langweilen. Ein Kumpel von mir hat mal behauptet, alles, was man für KI wissen muss, ist A-Star. Ich halte das für eine dreiste Lüge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man für die... okay. Point ist, A-Star ist offenbar so eins der Totschlag-Algorithmen, die man irgendwie so hat. Gut, aber bevor wir mit A-Star anfangen, erstmal Greedy Search. Was bedeutet das Ganze? Naja, erstmal, wir überlegen uns irgendeine Heuristik eben, was so viel heißt wie irgendeine Evaluationsfunktion, die jedem Knoten in unserem Graph noch einen zusätzlichen Wert zuweist, abhängig von dem konkreten Problem, das wir uns halt eben irgendwie anschauen. Und was Best First dann einfach nur macht, ist im Prinzip Least Cost, nur nicht mehr mit der Kantenrelation, sondern mit der Heuristik, die wir uns halt irgendwie aussuchen. Ist klar, warum eine Evaluation Function in diesem Sinne nicht dasselbe ist wie der Step Cost in dem Uninformed Search Kram, den wir uns vorher angeschaut haben. Ist jedem der Unterschied klar? Heißt es ja oder nein? Gut, dann interpretiere ich das mal als ja. Sehr schön. Ja gut, ich meine, wenn ihr sowieso Greedy Search und A-Star und so schon kennt, dann ja, erzähle ich euch ja sowieso nichts Neues. Special Cases sind eben Greedy Search, was einfach nur so viel heißt wie, ja, ich nehme halt genau die Heuristik. Ist eine Evaluation Function on Nodes that estimates the cost. Dann ist das auch für euch alle nichts Neues, oder?